herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegen, Lachen, Machen. Heute wird's richtig persönlich, denn ich nehme euch heute mit in meinen oder ja quasi in meinen eigenen Weg, wie ich zu der Pflege oder in die Pflege gekommen bin, warum ich diesen Beruf gewählt habe oder was Pflege wirklich bedeutet und warum Pflege eben so viel mehr ist als nur das Bild, das viele Menschen im Kopf haben. Aber wir sprechen heute nicht nur über die professionelle Pflege, sondern auch über die Menschen, die plötzlich von heute auf morgen Angehörige pflegen müssen. Denn während wir Pflegekräfte über viele Jahre lernen, stehen viele Familien plötzlich mitten in einer Situation. Und genau darüber sprechen wir heute, wie ich eigentlich in die Pflege gekommen bin. Das ist gar nicht so einfach erklärt. Denn ich wollte gar nicht in die Pflege. Ich wollte Physiotherapeut werden. Und irgendwie kam das eine zum anderen. Ich bin damals in eine Physiotherapiepraxis gegangen und habe nachgefragt, hey, habt ihr einen Praktikumsplatz für mich? Ich möchte gerne Physiotherapeut werden. Das hat leider damals nicht geklappt. Die haben mich dann weitergeleitet in ein Krankenhaus und über das Krankenhaus bin ich zur Pflege gekommen. Das war mega schön, mega anstrengend und ich war total aufgeregt, weil ich sollte plötzlich Menschen helfen, wo ich gar keine Ahnung habe, wie ich das eigentlich mache. Eine Schwester hatte mich damals begleitet, hatte gesagt, hier, nimm mal den Lappen, helf mal dem Herrn hier beim Waschen und dann legst du los. Ich war total aufgeregt, ich hatte gar keine Ahnung, was ich da mache, wie gesagt, und ich hatte totale Berührungsängste und war froh damals, dass diese zwei Praktikumswochen schnell zu Ende waren, weil ich dachte erst so, oh mein Gott. Aber abschließend, reflektiert, dachte ich so, mega, das ist der Job, den will ich unbedingt machen. Mich haben damals meine Lehrer in der Oberschule dann belächelt. Die haben gesagt, Krause, das kannst du doch nicht machen. Du und Pflege, das kann ich mir nicht vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, ich war damals, nennen wir es mal charmant, ein Rüpel, der in der Schule auch mal aufgefallen ist. Und der will jetzt in die Pflege gehen, der will jetzt Menschen helfen. Und ja, ihr seht's oder ihr wisst es ja, mittlerweile bin ich in der Pflege gelandet und ich selber hatte keinen Zweifel daran, das zu machen. Ich hatte irgendwann später einen Lehrer wieder getroffen, er hatte mir das dann nochmal erzählt, dass er nie damit gerechnet hätte, aber ja, hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Als ich damals die Ausbildung dann begonnen habe, die ersten Wochen waren ziemlich hart. Ich habe die große Welt kennengelernt. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme aus einem Ort in Mecklenburg-Vorpommern, das waren, ich glaube, 180 Einwohner und bin dann ins bescheidene Potsdam gekommen, was zur damaligen Zeit, keine Ahnung wie viel, ich glaube 180.000 zur damaligen Zeit Einwohner hatte und ja, plötzlich konnte man feiern gehen, plötzlich konnte man rausgehen, man konnte ganz viel erleben und dann kam irgendwie die Realität dazu. Ne? Plötzlich musste ich lernen, plötzlich musste ich meiner Praxisanleiterin Denise zeigen, wie ich mit den Laborwerten umgehen kann, mit den Blutwerten umgehen kann. Ja? Und das wollte ich auf jeden Fall, weil man muss ja maximal Verantwortung übernehmen, weil ich wollte halt nicht, dass irgendwas passiert, ja, dass ich irgendeinen Patienten vielleicht verletze oder sogar Schlimmeres passiert. Also habe ich das Ganze ernst genommen und habe irgendwie mich dann da auch durchgeboxt. Ja, das war damals der Einstieg in die Pflege. Aber was macht überhaupt eine Pflegefachperson? Ja, viele haben Vorurteile. Also viele denken vielleicht, hey, Pflege bedeutet waschen, Essen bringen und Medikamente geben. Aber dahinter steckt noch viel, viel mehr. Ich sage euch, genau die Sachen, das die Körperpflege betrifft, ne, das ist ein wichtiger Bestandteil. Viele in anderen Ländern führen das gar nicht aus. Wir pflegen richtig, also das heißt, wir machen eine Krankenbeobachtung bei der Körperpflege und gucken, ob der Patient irgendwelche Defizite hat, ob er Einschränkungen hat, ob er vielleicht auch irgendwelche Folgen hat, wie zum Beispiel ein Dekubitus, das ist so Wundliegen, das aufgrund von mangelnder Positionsveränderung dann einhergeht. Da gucken wir uns den Patienten ganz, ganz genau an. Oder ob er ausreichend gegessen oder getrunken hat. Wir machen aber auch weiteres. Wir haben ein hohes Maß an medizinischem Wissen. Wir müssen Laborwerte angucken. Wir müssen gucken, ob die Diagnosen übereinstimmen. Und wenn wir Medikamente geben, müssen wir auch ganz klar wissen, was wir für Medikamente geben, für was diese Medikamente wirken und entsprechend auch welche Nebenwirkungen es gibt. Wir haben ein hohes Maß an Verantwortung, weil wir dürfen keine Fehler machen. Wir sollten keine Fehler machen. Wir arbeiten mit Menschen. Ich möchte ein Beispiel bringen. Der Arzt muss für eine Operation die Stelle markieren, die operiert wird. Jetzt kann der Arzt das theoretisch delegieren, auch wenn man das in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr macht. Das heißt, eigentlich muss der Arzt das machen. Jetzt delegiert er das und wir würden jetzt die falsche Seite markieren bei der zu operierende Stelle. Und dann wird vielleicht das falsche Bein operiert und dann haben wir ein Problem. Das heißt, was machen wir noch? Wir beobachten den Patienten, wir beobachten Symptome, wir beobachten, ob es dem Patienten anders geht. Manchmal sagen wir, heute stimmt etwas nicht. Und dann müssen bei uns oder dann schrillen bei uns die Alarmglocken, sodass wir dann auf die Suche gehen und überlegen, was könnte der Patient haben. Dann gehen wir zum Arzt und teilen dem das mit und dann können wir durch schnelles Handeln vielleicht eine Sepsis, das ist eine Infektion, die auch bis zum Tode führen kann, da müssen wir schnell reagieren. Ja, oder der Patient hat plötzlich eine verwaschene Sprache und kann sich nur noch halbseitig bewegen und ist zusätzlich auch noch verwirrt. Dann würde das relativ zügig auf einen Schlaganfall führen. Und hier ist Zeit und das schnelle Reagieren auf diese Symptome total wichtig. Und hier muss man relativ schnell reagieren. Der Patient benötigt schnell Medikamente, damit dieser Blutgerinnsel sich wieder löst, dass das Hirn wieder richtig durchblutet wird und der Patient hoffentlich keine Folgeschäden hat. Wir müssen ganz viel kommunizieren, das heißt, wir müssen mit unserem Patienten reden, wir müssen herausfinden, wie es ihm geht, wir sind quasi auch Seelentröster. Wir müssen ganz, ganz viel organisieren, alles rund um den Tagesablauf organisiert die Pflege. Wir begleiten, das heißt zu Untersuchungen, manchmal fahren wir Patienten auch in Arztpraxen, manchmal zu anderen notwendigen Operationen etc. etc. Und manchmal betreiben wir auch Sterbebegleitung. Das heißt, wir begleiten Patienten in der letzten Lebensphase, wo man gewisse Dinge wie zum Beispiel Öle, ich habe das ja in der einen Folge schon mal erwähnt, dieser Duft Vanille, der darf mir nicht ins Haus kommen, den möchte ich nicht. Aber anderen Patienten hilft das. Ja? Wir unterstützen bei der Positionsveränderung, bei der Lagerung und wir sind auch für die Angehörigen da. Das heißt, auch dort finden Gespräche statt und wir erklären den Angehörigen, wie sie was machen dürfen, machen können und dass sie auch nichts falsch machen können und dass der Patient in der letzten Lebensphase zum Beispiel auch kein Hungergefühl mehr hat. Solche Dinge. Ja, das begleiten wir. Und wir arbeiten häufig in einem Team. Das heißt, Teamarbeit ist ganz groß geschrieben. Nur die Pflege alleine kann hier nicht die Welt retten. Das müssen die ganzen Professionen untereinander machen. Ob es der Physiotherapeut, der Ergotherapeut, der Logopäde und der Arzt ist. Aber auch die Servicekraft, die man nicht vergessen darf. Ja, und viele, viele weitere, die in den verschiedensten Unternehmen tätig sind. Also, ein Thema bleibt noch übrig, das ist leider ein lästiges Thema, das ist das Thema Dokumentation. Also das heißt, wir dokumentieren für zum Beispiel die Heimaufsicht, für den medizinischen Dienst, aber auch für die Abrechnung und die Absicherung. Das heißt, wir müssen schon das dokumentieren, was wir durchgeführt haben. Neben der Durchführungsverantwortung haben wir halt auch die Aufgabe, das zu regeln. Und bei der Dokumentation muss das halt auch sehr genau sein. Ich kann halt nicht reinschreiben, ja, der hat halt vielleicht ungefähr 500 Milligramm von dem Medikament bekommen oder von dem anderen. Ich weiß nicht mehr genau. Also es muss schon ganz konkret sein, ja, weil das dann halt auch entsprechend Folgen haben kann. Wenn ich ein Medikament gebe und die Schmerzen nicht besser werden, dann muss die nächste Stufe eingeleitet werden und dann brauche ich ein neues Medikament. Vielleicht kann man noch sagen, man ist einfach Fachperson. Man ist Zuhörer und man ist Krisenmanager sowie Motivator gleichzeitig. Ich würde euch jetzt noch mal kurz mitnehmen in die Ausbildung. Das ist mittlerweile ein zusammengelegter Beruf. Als ich das gelernt habe, ich habe quasi noch die letzte Ausbildung zum Krankenpfleger absolviert. Das war 2003, hat das angefangen. Ab 2004 ist es dann der Gesundheits- und Krankenpfleger geworden und mittlerweile nennt man das Pflegefachperson. Und die Pflegefachperson ist ein Zusammenschluss aus drei Berufen. Da haben wir die Altenpflege, da haben wir die Kinderkrankenpflege und wir haben jetzt die normale Gesundheits- und Krankenpflege mit dabei. Das ist gar nicht so einfach, weil die Ausbildungszeit sich hier auch nicht verlängert hat. Wir reden weiterhin über 3 Jahre. Das heißt, in 3 Jahren muss ich jetzt plötzlich 3 Berufe lernen. Das Ganze erfolgt in der Theorie und in der Praxis. Ich habe so zwischen 4 bis 6 Wochen Theorieblöcke und 4 bis 6 Wochen Praxisblöcke. In den Praxisblöcken bin ich dann quasi in verschiedenen Einsatzbereichen tätig und das finde ich zum Beispiel auch mega spannend, weil da kann ich schon die ersten Einblicke kriegen in das, was mich eigentlich interessiert, in das, was mich in der Zukunft interessiert. Und das ist so sehr, sehr umfangreich. Also ich kann von der Notaufnahme bis hin zum OP, bis hin zur Rettungsstelle auf der Normalstation. Ich werde in einem Pflegeheim tätig sein. Ich mache aber auch ein Praktikum, vielleicht in einer Reha-Klinik. Alles das, was ich mir nach meiner Ausbildung dann angeeignet habe, weil ich in den verschiedenen Einrichtungen tätig war, ist jetzt automatisch irgendwie in den Bereichen mit drin. Die Vergütung hat sich zu damals auch ziemlich verändert. Ich habe damals 400 Euro bekommen und mittlerweile sind wir auch schon in der Situation, dass das einfach, ja, keine Ahnung, verdoppelt, verdreifacht ist. Also über 1000 Euro im ersten Lehrjahr. Da fragt einfach mal in dem Unternehmen eurer Nähe nach, wenn ihr die Ausbildung macht. Das heißt, da können die Kollegen euch dann sehr, sehr gerne helfen. Ich will euch vielleicht noch sagen, später das Einstiegsgehalt, das darf man eigentlich auch gar nicht erzählen. Ich habe damals mit 1350 Euro angefangen. Und mittlerweile sind wir bei über 3000 Euro brutto im Monat, was man dann auch als Vergütung bekommt. Man kann auch Fachweiterbildung machen. Das heißt, wenn ihr irgendwann mit der Ausbildung fertig seid, seid ihr noch nicht fertig mit dem Lernen. Ihr könnt in ganz viele Richtungen euch weiterentwickeln. Und das ist das Schöne an der Generalistik. Das heißt, ihr lernt den Grundberuf und danach spezialisiert ihr euch. Ich mache jetzt hier noch 1, 2, 3 Beispiele. Zum Beispiel die Hygienefachkraft. Oder ich kann Praxisanleiter werden. Oder ich kann mich auch weiterentwickeln, indem ich OP-Pfleger werde. Genau, ich kann in der Geriatrie, das ist die Altersmedizin, da kann ich mich auch weiterentwickeln. Dann werde ich geriatrische Fachpflegekraft. Es gibt noch weitere für die Intensivstation, aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Mittlerweile kann man auch ein Pflegestudium machen. Das geht von Pflegewissenschaften über Pflegemanagement, aber auch die reine Pflege kann man studieren und sich dann quasi auch nach und nach weiterqualifizieren. Man kann verschiedene Leitungsfunktionen einnehmen. Ich bin zum Beispiel Zentrumsleitung, Bereichsleitung, Pflegedienstleitung, wie man das auch nennen möchte, in einem Krankenhaus und bin halt für mehrere Stationen verantwortlich. Genau, man könnte auch Stationsleitung werden oder erstmal eine stellvertretende Stationsleitung, was ja auch immer ganz spannend ist, wenn man Führungsverantwortung lernen möchte. Was ich damit sagen möchte, ist, die Pflege ist absolut kein Sackgassenberuf. Hier ist so viel Möglichkeit, hier ist so viel los, man kann weiterentwickeln. Ich habe vielleicht noch eine lustige Anekdote. Also, Zukunft in der Pflege mit KI. Also, natürlich wird die Digitalisierung ganz, ganz viel verändern. Und ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass uns irgendwann weniger Papierkram übrig bleibt. Aber Empathie, Nähe und menschliche Beziehung, das wird die KI nie ersetzen. Was bedeutet das für euch junge Menschen? Ihr habt einfach die Chance oder das ist einfach weiterhin ein krisensicherer Beruf, ja, der ohne KI auch locker und weiter funktionieren wird. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, über den viel zu wenig gesprochen wird. Ich habe mindestens 3 Jahre gelernt, wie Pflege funktioniert. Aber was ist eigentlich mit dem pflegenden Angehörigen? Die stehen oft von heute auf morgen mitten in dieser Situation. Sie haben keine Ausbildung in diesem Bereich, ohne Vorbereitung, einfach so, einfach weil ein Mensch plötzlich Hilfe braucht. Oft kommt hier die Überforderung, Schuldgefühle, Organisation, plötzlich immer mehr zunehmend und plötzlich Bürokratie, die gar nicht notwendig war vorher. Plötzlich muss ich Dinge übernehmen, die vorher der Partner übernommen hat. Ich habe eine Unsicherheit. Plötzlich ist es dass ich zum Beispiel die ganzen vertraglichen Dinge regeln muss, die ich vorher nie machen musste, weil mein Mann das gemacht hat. Plötzlich habe ich Angst, vielleicht auch etwas falsch zu machen. Und ganz, ganz wichtig, ich bin selber auch belastet. Aber nicht nur die Probleme sind da, es gibt auch Hoffnung. Du bist da. Du kannst deinen Angehörigen viel besser einschätzen. Deine Angehörigen hören auf dich. Du hast Zeit. Du musst nicht so viel dokumentieren. Das sind Sachen, die wiederum von großem Vorteil sind. Ich bin fremd. Wenn ich zu dir nach Hause komme, muss ich dich kennenlernen, muss ich euch kennenlernen. Und ihr seid schon lange füreinander da. Niemand muss alles ganz alleine schaffen. Und das ist, glaube ich, mit die wichtigste Botschaft am heutigen Tag. Du kannst dir Hilfe holen. Es gibt ambulante Pflegedienste. Unternehmen, die zu dir nach Hause kommen, Leistungen übernehmen, wo ihr Hilfe braucht. Zum Beispiel Medikamentengabe, wenn mehrmals täglich Insulin gespritzt werden muss, zum Beispiel beim Diabetiker. Oder ein Verbandswechsel durchgeführt werden muss, wenn das notwendig ist. Oder du traust dir das nicht zu mit der Körperpflege, also kommt der Pflegedienst und unterstützt auch dort. Es gibt Beratungsstellen, zum Beispiel die Pflegestützpunkte. In jedem größeren Ort sind die vorhanden, sie werden von den Kassen finanziert und sind für euch kostenlos. Lasst euch beraten, schaut gerne mit euren Angehörigen, vielleicht mit euren Kindern nach, wo die nächste Beratungsstelle für Pflege ist. Die Kollegen sind immer super nett, kommen zu euch sogar nach Hause, wenn es notwendig ist. Es gibt verschiedene Pflegekurse, ob es jetzt für das Thema Demenz ist, ob es für wie lerne ich damit umzugehen, dass ich jemand anderes versorgen kann. Das gibt vielleicht zum Beispiel so ein Konzept, was im Krankenhaus gelebt wird, das nennt sich Pflege in Familie fördern. Das ist auch ein Angebot, ich glaube von der AOK, wo Patienten im Krankenhaus landen, betreut werden und wir merken, dass die Angehörigen an ihre Grenzen kommen. Dann gibt es den Hinweis zu dem nächsten Kurs und dann lernen sie, wie man richtig die Position verändert, wie man eine Mobilisation durchführt oder. Dieses Angebot ist auch kostenlos und fördert ihre Qualität. Ich habe die Demenzberatung vielleicht gerade auch schon erwähnt. Demenz ist auch ein großes, großes Thema. Es wird es auch immer weiter geben. Und bei den Demenzberatungen lassen sich auch Zeit. Nehmen Sie sich die Zeit. Sie sind auch da nicht allein. Die Kollegen unterstützen. Auch dort finden Sie im Internet verschiedene Angebote, wie Sie in der Nähe mit begleitet werden. Zu uns kommt immer Frau Bormann. Liebe Grüße gehen hier raus und ich kann schon mal verraten, wir werden auch eine gemeinsame Folge in der Zukunft aufnehmen. Es gibt auch Selbsthilfegruppen zum Schlaganfall, zu anderen Ereignissen. Es gibt auch junge Menschen, die pflegebedürftig sind und auch einen Bedarf haben. Und da ist es für Angehörige auch ganz schwer, damit umzugehen. Mein Kind ist pflegebedürftig. Da schaut gerne nach. Es gibt verschiedene Angebote, nutzt diese. Es gibt eine Tagespflege. Die Tagespflege ist häufig genutzt von älteren Personen, die tagsüber nicht mehr alleine sein können. Da gibt es ganz, ganz tolle Konzepte. Hier in Michendorf haben wir glücklicherweise sogar zwei Tagespflegen. Hier gibt es eine separate Finanzierung zu dem vorhandenen Pflegegrad. Lassen sich auch da von den Tagespflegen direkt beraten und fangen Sie damit nicht zu spät an. Das heißt, je länger sie warten, desto schwieriger wird es für die betroffene Person, damit umzugehen. Wir haben die Verhinderungspflege und die Kurzzeitpflege. Die ist mittlerweile so ein bisschen zusammengefasst. Sie haben ein Budget pro Jahr. Bei der Verhinderungspflege können Sie jemanden einsetzen, der nicht Ihre Pflegeperson ist und der dann zu Ihnen zum Beispiel nach Hause kommt und die Leistungen übernimmt, die sonst der pflegende Angehörige übernimmt, wenn Sie als pflegender Angehöriger zum Beispiel im Urlaub sind. Bei der Kurzzeitpflege und hier mein großer Tipp, das ist bei der Kurzzeitpflege, ist es so, dass Sie dort zum Beispiel in eine Pflegeeinrichtung gehen können für einen gewissen Zeitraum. Meine Arbeitskollegin hatte neulich ihre Mama in der Pflegeeinrichtung, weil sie eine Wohnraumanpassung vorgenommen hatte. Die Firma, die vorbeikam, konnte keine Alternative in der Wohnung zur Verfügung stellen und das Bad wurde komplett renoviert. Dann ist sie, glaube ich, für 2 Wochen dann in eine Pflegeeinrichtung gegangen. Das lief dann ganz, ganz unproblematisch. Sie war auch in der Nähe untergebracht, sodass meine Kollegin auch regelmäßig vorbeigehen konnte. Und das lief dann auch ganz gut. Hier ist nur wichtig, je eher Sie das wissen, dass Sie die Kurzzeitpflege in Anspruch nehmen, desto eher haben Sie auch die Chance, einen Kurzzeitpflegeplatz zu finden. Und eines kann ich euch schon mal versprechen, all das, was ich jetzt eben gerade aufgezählt habe, das werden wir in den nächsten paar Wochen, Monaten auch intensiver beleuchten und das eine oder andere Unternehmen hier auch mal vorstellen. Hilfe anzunehmen ist keine Schwäche, aber sie kostet auch Geld. Das dürfen wir nicht vergessen. Sprecht hier mit eurer Krankenkasse, dem Sozialamt in größter Not. Es gibt Möglichkeiten und wie gesagt, die Beratungsstellen unterstützen euch hier sehr wohl. Was kann ich als Angehöriger denn überhaupt noch lernen? Weil ich kenne doch meinen Gegenüber, ich kenne doch meinen Angehörigen. Aber trotzdem gibt es verschiedene Dinge, die einfach gelernt oder ja, wie die einfach gezeigt werden können, damit man selber nicht zu belastet ist und gleichzeitig dem Gegenüber auch nicht verletzt. Das heißt, bei der Lagerung, da gibt es verschiedene Lagerungsmöglichkeiten, das kann man sich zeigen lassen von der professionellen Pflege. Die Mobilisation kann man mit der Physiotherapie üben, aber auch mit der Ergotherapie oder aber auch mit der Pflegekraft. Weil hier ist auch ganz so wichtig, man muss das langsam und behutsam machen und immer so viel unterstützen wie nötig, sodass der Patient oder der Bewohner oder der Angehörige noch so viel wie möglich alleine macht. Weil je länger ich Sachen nicht durchführe, umso muskelärmer werde ich. Man kann Kommunikation lernen. Ich würde das nächste gleich noch mitsagen, Umgang mit Demenz, weil sich das sehr, sehr gut verbindet. Also, ich kenne meinen Angehörigen und ich weiß, wie ich darauf eingehen kann, denkt man. Und trotzdem neigt man dazu, dann doch schnell auf 180 zu sein. Jetzt hat er das wieder nicht verstanden. Ich habe ihm das jetzt 3-mal erklärt. Ich habe ihm das jetzt 4-mal erklärt. Und trotzdem funktioniert das nicht. Aber das kann man lernen, dass man versteht, dass der Gegenüber, wenn wir jetzt über die Demenz reden, das nicht verändern kann, dass das nicht anders geht, dass man das akzeptieren muss und dass derjenige das auch gar nicht böswillig meint. Das Allerwichtigste, was man auch lernen kann und lernen muss, ist die Selbstfürsorge. Meine Lieben, ihr müsst hier wirklich auf euch achten. Nehmt euch den Zeitraum, nehmt euch den Moment, wo ihr euch auch mal ausgrenzt, wo ihr euch auch mal Zeit für euch nehmt, wo ihr einfach mal rausgeht. Ja, lasst euch helfen und wir sind gern dabei. Pflege passiert nicht nur im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung. Pflege passiert jeden Tag in den ganzen Familien, in vielen Wohnungen und zwischen verschiedenen Menschen. Und egal ob professionell oder als Angehöriger, niemand muss perfekt sein. Aber niemand sollte dabei alleine sein. Zu guter Letzt bringe ich ja immer die 3 Tipps mit ins Spiel und heute habe ich für die pflegenden Angehörigen 3 Tipps mitgebracht. Holt euch früh Hilfe, nicht erst, wenn ihr völlig erschöpft seid. Wir Profis sind gerne da, wir helfen und wenn du was zeitig wählst, hast du auch die Chance zu prüfen, welches Unternehmen dir und deinem Angehörigen zusagt. Tipp 2. Ihr müsst nicht alles alleine wissen. Fragt nach Beratung, nach Kursen und nach Unterstützung. Viele Angebote sind sogar kostenlos. Also fragt den Seniorlotsen in eurem Dorf, fragt in der Gemeinde nach, fragt gerne bei mir beim Pflegenetzwerk nach. Wir finden immer das passende Angebot für euch. Tipp 3. Und das ist mein wichtigster Tipp. Vergesst euch selber nicht. Nur wer selber Kraft hat, kann langfristig auch andere begleiten. Auch wenn ihr denkt, ihr müsst immer da sein. Ihr opfert euch regelrecht auf. Macht auch mal was für euch. Dafür bauen wir die Nachbarschaftshilfe hier in Michendorf zum Beispiel gerade neu auf. Ob spazieren gehen für den Angehörigen, einfach vorlesen oder Zeit schenken. Wer hier auch mitmachen möchte, sagt gerne Bescheid, kontaktiert uns gerne direkt bei der Gemeinde oder vielleicht auch aber auch bei uns übers Pflegenetzwerk. Die Kontaktdaten schicke ich euch mit in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit Menschen, die vielleicht gerade genau in dieser Situation sind. Ja? Und denkt dran, Pflege ist nicht nur ein Beruf. Pflege ist Menschlichkeit. Jetzt kann ich einfach nur Danke sagen. Danke an alle pflegenden Angehörigen, die jeden Tag ihr Bestes geben und immer da sind. Aber auch an diejenigen jungen Menschen, die sich für den Beruf interessieren und in der Pflege landen, wie ich damals. Das war wieder eine neue Folge von Pflegen, Lachen, Machen. Und ich möchte schon mal ein wenig auf die nächste Folge blicken. Dort werden wir mit einem Physiotherapeuten sprechen, wie er einst seinen Weg zur Selbstständigkeit gewagt hat und welche Besonderheiten es in seinem Unternehmen gibt. Und nun habt ihr es geschafft. Bis bald. Einfach reinhören, einfach machen. Dein Pfleger Martin.